Ja, Jesus, das wollen wir immer wieder sagen. Der Sieg gehört dir. Dir gehört der Sieg über Tod, über Krankheit. Dir gehört der Sieg über sämtliche Krisen unseres Lebens. Und wir wollen dich feiern als den Bezwinger, als den Besieger des Todes, der uns eine Ewigkeit ins Herz pflanzt und der uns einen Platz im Himmel geschaffen hat. Dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute in den dritten Teil der Serie Ewigkeit starten können. Wir unterhalten uns und wir reden drüber, so was bedeutet es denn, dass es eine Ewigkeit im Himmel für uns gibt und was hat es für einen Einfluss auf unser Leben? Das Ziel ist dieser Predigtserie, dass wir uns drüber Gedanken machen, wie sieht ein Leben im Hier und Jetzt aus, das diese Perspektive auf Ewigkeit hat. Über das Thema überhaupt wieder ins Nachdenken gekommen bin ich durch eine Predigt von unserem Vorsitzenden, unserem Gemeindeverband, Stefan Striefler, der einfach diesen Impuls hatte zu sagen, hey, wir haben in letzter Zeit so viele Predigten, die sich im Hier und Jetzt bewegen. So, wie kann ich mein Christsein hier gut leben? Wie kann ich hier auf der Erde Reich Gottes bauen? Und wir haben ein bisschen diese Ewigkeitsperspektive aus den Augen verloren. Und das Ziel ist jetzt nicht, uns allen irgendwie eine Angst zu machen vor dem, was da kommt und alles wird schwierig und die Endzeit und so weiter, sondern das Ziel ist, dass wir ein Leben führen, das ein klares Ziel hat, nämlich den Himmel. Dass eine klare Auftrag hat, eine klare Berufung hat in das, wo wir hingehen und wo wir mal sein werden. Und wir spüren immer wieder, dass bei uns Menschen bei diesem Thema Ewigkeit was schwingt, was uns unterscheidet zu Tieren. Wir spüren immer wieder, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, über ihren Tod hinaus Bedeutung zu haben. Wir waren jetzt auf einem Kurzurlaub in Frankreich und haben Friedhöfe gesehen, was Leute sich manchmal für Denkmäler setzen nach ihrem Tod. Wenn es keinerlei Willen gäbe, sich irgendwie Bedeutung zu verschaffen nach dem Tod, würde sich keiner so ein riesen Mausoleum da bauen und denken so, okay, alle nach mir sollen noch an mich denken und einen Platz haben, wo sie um mich trauern können. Das wäre alles nicht notwendig, wenn nicht irgendwas in uns mitschwingt, wo wir das Gefühl haben, es muss doch noch was geben nach unserem Tod. Wenn alles egal ist, wenn alles dann vorbei wäre, bräuchten wir das nicht. Ein Vers, der uns begleitet hat jetzt durch die ersten zwei Predigten, war aus Prediger 3, Vers 11. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir spüren, da gibt's was in unserem Herzen, was in uns schwingt, wenn es um dieses Thema Ewigkeit geht. Gott ist derjenige, der uns da ein Gefühl für Ewigkeit in unsere Herzen hineingelegt hat. Und wir dürfen uns mit beschäftigen, was macht es mit uns und was bewegt es in uns. Ich habe euch in der ersten Predigt die Geschichte von Mr. Eternity erzählt. Arthur Stace, der als Junge sehr, sehr arm aufgewachsen ist, der es geschafft hat, mit 15 schon wegen Diebstahl, weil er nichts zu essen hatte, in Australien ins Gefängnis zu kommen. Er ist mit 18 nur aus dem Gefängnis rausgekommen, weil er sich freiwillig zur Armee gemeldet hat, dann im Krieg gekämpft hat, aber nie eigentlich richtig schreiben gelernt hat. Und mit 30 kommt er in eine Evangelisation rein, wo ein Evangelist sagt, Ewigkeit. Ich würde mir so sehr wünschen, dass dieses Wort Ewigkeit jeden auf den Straßen in Sydney zurufen zu können. Und darauf kommt es an, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Und der Mann ist so berührt von diesem Wort Ewigkeit, dass er anfängt, durch Sydney zu laufen und überall, wo es nur geht, mehrmals pro Woche, morgens auf Gehsteige, auf Treppen, zur Straßenbahn, auf verschiedenste Pappen, auf verschiedene Hauswände, überall Eternity drauf zu schreiben, Ewigkeit. Man geht davon aus, dass er ungefähr 500.000 Mal dieses Wort aufgeschrieben hat und irgendwann in den 40er Jahren kommt eine Zeitung auf diesen Mann und fängt an zu recherchieren und sammelt Geschichten weltweit von Menschen, die durch dieses eine Wort zum Nachdenken über die Ewigkeit gekommen sind und die angefangen haben, darüber nachzudenken, was bedeutet das? Wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Ein Mann, der Analphabet war, der ungebildet war, der keinen Schulabschluss hatte, hat so viele Leute dieses Wort vor Augen geführt, Es gibt noch ein paar originale Aufschriebe. Also man hat es in dem Glockenturm von dem Post Office in Sydney gefunden. Da war es noch hinter einer verdeckten Wand, hat man dieses Wort noch gefunden. Man hat eine Pappe gefunden, wo das noch im Original drauf steht. Und man hat ihm zuliebe ein Museum gebaut, auch da wieder Bedeutung für die Ewigkeit. Es gibt ein Denkmal von dem Mann und im Millennial, am Jahreswechsel 99/2000, war auf der riesen Harbour Bridge nach dem riesen Feuerwerk, das da immer stattfindet an Silvester, kam ganz am Ende dieser Schriftzug Eternity mit seiner Schrift, der über dieser Brücke geleuchtet hat. Es gibt eine Sehnsucht, es gibt eine offene Stelle in unserem Herzen, wenn es um das Thema Ewigkeit geht. C.S. Lewis, ein englischer Philosoph und Autor, hat es so ausgedrückt: Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Irgendwas ist in uns. Wir sind eigentlich als Menschen geschaffen für die Ewigkeit mit Gott. Und irgendwie haben wir diese Sehnsucht noch in uns. In uns trägt sich dieses Wort Ewigkeit, dieses, dass es doch was geben muss nach meinem Tod. Da schwingt was in uns, was alle anderen Lebewesen dieser Welt nicht haben und was wir als Menschen aber in uns haben. Im alten Rom gab es so die Regel, um den Pöbel abzuhalten, sich über die Situation Gedanken zu machen, in der sie stecken, was vielleicht alles nicht so gut läuft in der Politik, vielleicht von Korruption der Politiker abzulenken, indem hat man Brot und Spiele damals entwickelt. Man hat das Volk beschenkt mit Brot und mit Spiele im Kolosseum, um abzulenken von den eigenen Fehlern. Und manchmal ist mein Gefühl, dass wenn es um die Ewigkeit geht, dass der Teufel eine ähnliche Taktik hat. Dass wir auch so eine Taktik haben, dass wir so abgelenkt werden und so busy gehalten werden und so viel uns mit Dingen im Jetzt und Hier beschäftigen, dass wir nicht anfangen, uns über die Ewigkeit Gedanken zu machen. Nicht als Christen, aber auch nicht als Nicht-Christen. Und deshalb war es mir so wichtig zu sagen, hey, wir nehmen uns Zeit, über Ewigkeit nachzudenken. Reinzudenken, was wird nach meinem Leben sein? Was wird danach sein? Wie hat das auch wieder Einfluss? Ich habe das vorher schon gesagt. Wie sieht mein Leben aus, wenn ich wirklich reflektiere, dass es nicht nur im Hier und Jetzt stattfindet, sondern dass es auch einen Einfluss auf die Ewigkeit hat? Die Bibel, die versucht uns immer wieder Hoffnung zu machen. Hoffnung auf die Ewigkeit. Spannenderweise, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, ist da oft eher eine Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an meine Sterblichkeit denke, dass mein Leben vielleicht auch bald vorbei sein könnte und ich keinerlei Mittel habe, dem eine Sekunde irgendwie länger hinzuzufügen oder ja, dass es da keine Möglichkeit gibt, dass ich irgendwas in der Hand habe, ob ich jetzt oder in einer Minute oder in 2 Stunden oder in einem Jahr oder in 40 Jahren sterbe, das habe ich nicht in der Hand. Und wenn ich darüber nachdenke, kommt in mir eher eine Angst hoch. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und spannenderweise redet aber die Bibel in dem Moment, wenn es um Ewigkeit geht, um das Leben nach dem Tod, immer von Hoffnung. Das heißt, wir müssen auch nochmal drüber nachdenken, was macht es mit uns? Was berührt es in uns, wenn wir über das Thema Ewigkeit nachdenken? Warum ist da eine Angst da und warum ist da nicht eine Hoffnung da? Wir haben die Offenbarung, ein Buch, das die letzten Stunden, die letzten Wochen, die letzte Zeit unserer Erde beschreibt. Viele Leute lesen dieses Buch und bekommen Angst vor der Zukunft, bekommen Angst vor einer Endzeit. Die Offenbarung stellt sich aber selber als Trostbuch vor. Als ein Buch, das uns Trost geben soll, dass es am Ende alles gut wird, weil am Ende wird Jesus gewinnen. Am Ende ist er derjenige, der unsere Kämpfe kämpft und der, mit dem wir die Kämpfe auch siegreich bekämpfen oder siegreich beenden dürfen. Ich habe vor 2 Wochen über unseren Lohn im Himmel gepredigt und ich habe von 2, 3 Leuten neben vielen guten Rückmeldungen aber auch die Rückmeldung bekommen, das löst total Druck aus in mir. Ob ich alles richtig mache, ob ich auch wirklich einen Lohn im Himmel nachher habe. Das Ziel der Bibel ist nicht, uns Druck zu machen, sondern uns Hoffnung zu machen auf eine Zukunft. Eine Hoffnung zu machen auf das, was kommt, wenn Jesus am Ende der Sieger des Ganzen ist. Wenn wir mit ihm in der Unvergänglichkeit sind, in einem Himmel sind, wo es kein Leid mehr gibt, wo es keine Schmerzen mehr gibt, wo es nur noch Trost gibt, wo es nur noch Liebe gibt. das ist das, was am Ende dieser Predigt rüberkommen sollte. Und genau darum geht's heute. Um eine Wahrheit, die für uns fast zu schön klingt. Eine Utopie sozusagen. Stellt euch vor, es gibt einen Ort, wo es keinerlei Schmerzen mehr gibt. Ich habe seit 1,5 Wochen Ischias-Schmerzen. Das ist nicht schön. Wenn du morgens aus dem Bett kriechst und dir überlegst, drehst dich lieber nach links oder nach rechts und was tut weniger weh? Und da ist es fast eine Utopie zu glauben, dass es irgendwann mal einen Moment gibt, einen Ort gibt in Ewigkeit, wo es keinerlei Schmerzen gibt. Ich weiß nicht, die Leute unter uns, die chronisch krank sind, die können das vielleicht ein bisschen nachempfinden. Manchmal kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man keine Schmerzen hat. Wenn der Körper nicht wehtut. Überlegt mal einen Ort, wo es keine Verletzungen mehr auch unter uns gibt, untereinander gibt. Da werden wir uns verstehen. Da werden wir Jesus groß machen, ihn ehren. Ich werde dich nicht mehr verletzen und du wirst mich nicht mehr verletzen mit deinen Worten. Da gibt es einen Ort, wo keinerlei Schmerzen sind, wo es keine Trauer mehr gibt, wo wir nicht mehr drum trauern dürfen und müssen, dass wir liebe Menschen verloren haben, wo es keinen Tod mehr geben wird. Ich tue mir total schwer, so einen Ort mir vorzustellen. Eine Wahrheit, die fast zu schön ist, als dass es sie geben könnte. Schwer zu glauben und noch schwerer, sich das vorzustellen, oder? Ich sehe schon, wie es bei euch so ein bisschen klickert, so wie ihr euch das vorstellt, aber ich tue mir total schwer damit, mir diesen Ort vorzustellen, wie das sein wird, wie das funktionieren wird. Und das Gute ist, wir sind in sehr, sehr guter Gesellschaft damit. Und zwar hat Paulus an die Korinther in 1. Korinther 15 ein ganzes Kapitel der Bibel geschrieben, nur darüber, wie das mal sein wird und wie wir uns das vorstellen können. Die haben nämlich auch keinerlei Vorstellung gehabt davon, wie das sein wird in der Ewigkeit und wie das funktionieren soll mit der Auferstehung der Toten und wie das dann ist, ob da unser Körper dabei ist oder nicht oder was dann, wie, wo funktioniert. Und Paulus hat sowas wie einen theologischen Aufsatz über 50 Verse geschrieben und hat den Korinthern erklärt, wie er das von Gott verstanden hat, wie das sein wird mit uns im Himmel. Und diesen Text, den wollen wir uns heute in voller Bandbreite geben und angucken. Wir fangen an mittendrin im Text, springen dann nachher wieder ein Stückchen nach vorne und dann wieder nach hinten. Also ich würde euch empfehlen, dass wenn ihr nach der Predigt Lust habt, dann nochmal im kompletten Kontext das durchzulesen. Lest euch diesen 1. Korinther 15 nochmal komplett durch. Aber wir springen heute während der Predigt ein bisschen. Christus wird, also Vers 12, 1. Korinther 15, Vers 12, Christus wird somit als der verkündigt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Das war der Punkt, was die Korinther gesagt haben. Die gesagt, ach, das kann doch gar nicht sein, dass Leute, die wir beerdigt haben, dann wieder auferstehen. Und wie soll das denn funktionieren? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie in dieser Gemeinde in Korinth so verschiedene Typen aufgestanden sind. Da gab es so diesen Typ, so Typ Thomas, ich kann nur glauben, was ich mit eigenen Augen gesehen habe und ich habe noch nie gesehen, dass ein Toter von innen auferstanden ist. Oder da gab es vielleicht so Typ schwäbischer Bauer, ich bin halt eher so der Typ bodenständig. Also ich bin da nicht so charismatisch abgedreht und überlege mir, wie dann irgendwelche Körper aus den Gräbern aufstehen und so. Oder vielleicht gab es noch so den Typ, so dieser Typ, der voll im Hier und Jetzt lebt. Ich lebe voll im Hier und Jetzt und ich beschäftige mich noch gar nicht damit, wie das mal sein wird in Zukunft. Und ich mache mir auch absichtlich keine Gedanken, weil ich will voll das Hier und Jetzt genießen und will hier im Jetzt leben. Vielleicht gab es solche Typen auch in Korinth. Vielleicht gibt es solche Typen auch bei uns. Und all diese Typen holt Paulus jetzt argumentativ ab und erklärt ihnen nochmal ganz in voller Bandbreite, wie ist das mit der Auferstehung der Toten? Wie wird es mal sein, wenn wir gestorben sind? Was passiert danach? Eine Frage, mit der wir uns alle auch beschäftigen sollten. Vers 13 und 14, da geht er mit ihnen auf diese Frage ein und sagt, angenommen, also lasst uns mal vorstellen, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es total sinnlos an das Evangelium, dass wir das Evangelium verkündigen. Und es ist sinnlos, dass ihr an das Evangelium glaubt. Er holt aus und sagt, also wenn wir nicht auferstehen können, warum soll es dann Jesus gekonnt haben? Warum sollte er am dritten Tag aus diesem Grab gekommen sein und danach wieder leben? Und unser Glaube fußt auf dieser Auferstehung von Jesus. Und das müssen wir uns ab und zu mal bewusst machen. Ich habe vor kurzem einen theologischen Kommentar gelesen. In unserer heutigen Zeit gibt es ja ganz viele so Menschen, die dekonstruieren, die ihre Glaubensüberzeugung nochmal über den Haufen werfen und nochmal drüber nachdenken, ob es nicht auch langt, wenn Jesus einfach ein guter Mensch war, ein guter Lehrer und wir uns an diese Lehre halten. Und so gibt es auch Leute, die sagen, hey, also klar, wir brauchen, dass Jesus für uns stirbt. Das ist zwar manchmal auch so ein bisschen umkämpft, warum musste da so viel Blut fließen und überhaupt. Aber das kann man auch irgendwie verstehen, dass da ein Stellvertreter Blut floss dafür, dass wir von unseren Sünden und von dem, was wir so veranstaltet haben in unserem Leben, frei sind. Aber warum braucht es dann noch die Auferstehung? Und Paulus sagt uns ganz klar, ohne die Auferstehung ist unser Glaube sinnlos, ist unsere Verkündigung sinnlos. Wenn wir nicht dran glauben, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, dann können wir das einfach auch lassen. Andere oder direkter übersetzt heißt es nicht sinnlos, sondern ist unser Glaube leer. Ist unsere Verkündigung leer und ist unser Glaube leer. Das ist das, was dieses Wort im Griechischen einfach ausdrückt. Wir haben einen Glaube, der bloß noch Fassade ist, der keinerlei Substanz hat, der keine Kraft entwickeln kann in unserem Leben, der keine Möglichkeit hat, Auferstehungskraft in uns zu entwickeln, die wir immer wieder brauchen, dass Gott Dinge in uns weckt, die schon tot sind, dass Gott in uns Glaube weckt, der schon tot war. Wir brauchen diese Kraft der Auferstehung und ohne diesen Glaube an Auferstehung haben wir keine Kraft und keine Stärke. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter, Vers 17, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die er durch eure Sünden auf euch geladen hat, liegt dann immer noch auf euch. Den Gedanke habe ich gerade schon mal versucht zu erklären. Ohne die Auferstehung, ohne das, dass jemand diese Sünden zwar getragen hat, aber auch das Totenreich bezwungen hat. Und die Bibel sagt, dass er die Schlüssel des Totenreiches an sich gerissen hat und uns eine Möglichkeit gegeben hat, dass wir den Tod überwinden, die Schuld und Sünde überwinden. Ohne das sind wir immer noch schuldenbelastet. Wir brauchen diese Auferstehungskraft. Und es geht weiter. Ich lese euch den jetzt, ich habe das davor waren Genfer Übersetzung, jetzt will ich es euch in Luther lesen, weil der das so schön übersetzt, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Lass uns den Gedanken einmal kurz sickern. Was bedeutet das, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen? Wenn wir sagen, hey, Jesus kann für uns vielleicht ein gutes Lebensvorbild sein, wie wir ein gutes Leben führen können hier auf der Erde. Er hat uns beigebracht, wie wir vielleicht gut miteinander umgehen können, aber es gibt keine Hoffnung auf Sünden, Sündenvergebung und es gibt keine Hoffnung auf eine Ewigkeit. Wenn wir das nicht haben, dann halten wir uns hier an Regeln, wir versuchen uns anzustrengen, wir versuchen ein Leben zu führen, das ja irgendwie versucht, Jesus Ehre zu geben, aber es hat keinerlei Ziel. Und wie Paulus es ausdrückt, wir sind dann die elendsten unter allen Menschen. Wie fängt Paulus jetzt an zu begründen, warum er glaubt, dass das nicht so ist? Er hat jetzt ausgeführt, was, wenn es so wäre, angenommen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre das der Fall. Aber was ist Paulus' Begründungslinie, wo er sagt, nee, so kann es nicht sein. Und wir fangen wieder an in diesem Kapitel, in Vers 4 bis 10. Ich habe euch bloß ein paar Verse auf der Folie, aber ich lese euch mal alle vor. Er wurde begraben und drei Tage nach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Und dann hat er sich dem ganzen Kreis der 12 gezeigt. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Und einige davon sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus, dann allen Aposteln. Als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt. Da redet jetzt Paulus wieder selber. Ich war einer, für den es keine Hoffnung mehr gab. so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ich war der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiente ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von den allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus begründet und sagt, hey, es gibt heute in dieser Zeit, wo er an die Korinther geschrieben hat, es gibt noch Augenzeugen. Es gibt noch Menschen, die es gesehen haben. Und einen weiteren Begründungsschritt, den er geht, sagt, und guckt mal, was dieses Sehen von dem Auferstandenen Jesus für Folgen hatte. Guckt mal, was für Folgen das in meinem Leben hatte. Ich war jemand, der die Gemeinde verfolgt hat, der tief überzeugt war, die Christen muss man umbringen. Und plötzlich fängt er was an, sich ein Leben von Grund auf zu ändern, weil er diesen Auferstandenen Jesus begegnet ist. Es gibt einen ganz spannenden Beweis für die Auferstehung Gottes. Das nennt man den sogenannten Watergate-Beweis. Und der funktioniert folgendermaßen. Es gab einen Sonderberater von Präsident Nixon, Charles Colson. Das ist der mit der Brille, der andere ist Nixon. Und dieser Mann war in diese Watergate-Verschwörung involviert. Für alle, die damals noch nicht gelebt haben, es ging darum, dass eine neue Wahl anstand, dass Nixon versucht hat, sich wieder wählen zu lassen und er damals gegen, heute würde man sagen, die links-grün versiffte Gegnerschaft, politische Gegnerschaft agiert hat. Auf jeden Fall hat er das FBI und die CIA verwendet und hat mit denen zusammen eine Verschwörung geplant, wie man die politischen Gegner am besten abhören kann. Also hat dann, Watergate ist ein Hotel und hat da zum Beispiel eine Überwachungsanlage anbringen lassen, um den politischen Gegner zu überwachen. Und an diesem Punkt waren genau 6 Leute involviert. Dieser Colson war einer davon und es gab 6 Leute, die Ahnung hatten von dieser Verschwörung. Und diese Verschwörung ist ganze 12 Wochen geheim gehalten worden. 12 Wochen haben es diese 6 Leute geschafft, den Mund zu halten, dass nichts rauskam. Und irgendjemand hat sich aber über kurz oder lang verblabbert. Und es kam raus, dass da ein Präsident war, der wiedergewählt wurde, weil er richtig unlautere Mittel benutzt hat. Weil er FBI, CIA und welche anderen Behörden mit 3 Buchstaben es Amerika da noch gibt, alle benutzt hat, um seine Gegner niedrig zu halten, um möglichst viel auch Schmutz gegen die Gegner rauszukriegen und gegen die dann agieren zu können. Das war der Watergate-Skandal, der da rauskam. Dieser Charles Colson hat sich nach dieser Phase bekehrt, kam zu Jesus, weil er gemerkt hat, was für ein Blödsinn er da getrieben hat. Und er sagt nachher, überlegt mal, wir haben es nur so wenige Wochen hingekriegt, mit 6 Personen, die das wussten, einen Skandal geheim zu halten. Und jetzt überlegen wir uns mal und setzen uns kurz in die Rolle von den Jüngern rein. Es gibt Menschen, die behaupten, dass die Jünger nach dem Tod Jesus sich zusammengesetzt haben und eine Verschwörung geplant haben. Gesagt, wir tun jetzt alles so, als wäre Jesus wieder auferstanden. Und wir verraten es keinem, dass das überhaupt nicht stimmt. Also die Jünger, 12 Apostel, 500 weitere, haben alle einen Skandal geplant und haben gesagt, wir tun jetzt so, als wäre Jesus wieder auferstanden. Und wir wissen von den Aposteln, wie sie ihr Leben verbracht haben. Gekreuzigt wurden Petrus, Andreas und Philippus. Geköpft wurde Jakobus und Thaddäus. Mit der Keule erschlagen Jakobus der Jüngere. Die Haut abgezogen, Bartholomäus. Mit Lanze und Schwert getötet Thomas und Matthäus, gesteinigt Matthias, in 2 Hälften gesägt Simon. Der Einzige, der es einigermaßen friedlich überlebt, ist Johannes, der auf einer Insel im Exil stirbt. Das sind Menschen bis in den Tod gegangen für eine Überzeugung und für eine Verschwörung, die sie sich einfach nur so ausgedacht haben. Und dieser Charles Colson sagt, das kann nicht sein. Erstens, viele von den Aposteln haben noch 20, 30 Jahre gelebt. Es hätte irgendwann rauskommen müssen, diese Verschwörung, wenn es nur eine Verschwörung gewesen wäre. Und zweitens, kein Mensch wäre bereit für eine Verschwörung, von der sie keinen Gewinn haben, von der sie nur den Gewinn haben, dass sie nachher verfolgt und getötet werden vom römischen Reich. Das kann nicht sein, dass die keine wirkliche Begegnung mit dem Auferstandenen haben. Das ist der sogenannte Watergate-Beweis, fand ich spannend, weil genau das Paulus hier auch benutzt und sagt, hey, guck mal, was ich hab davon. Ich hab in Ephesus wie ein wildes Tier gekämpft, sagt er nachher. Vers 32. Hier in Ephesus hatte ich mit Gegnern des Evangeliums eine Auseinandersetzung, die wie ein Kampf mit wilden Tieren war. Ein Kampf auf Leben und Tod. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Wenn die Toten nicht auferstehen, könnten wir es gleich mit denen halten, die sagen, kommt, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Man geht davon aus, dass das übrigens ein altes Volkslied war, das auf irgendwelchen Orgien gefeiert wurde und gesungen wurde, das der Paulus hier zitiert. Ganz spannend, dass der da, was heute vielleicht Vasenhits wären oder so, hier eine Bibelstelle mit reinbringt. Wir könnten es doch genauso halten wie, halb morgen sind wir eh tot. Lasst uns saufen und trinken, was wir wollen. Es hat doch keinen Sinn mehr. Aber er sagt, hey, guckt auf mich. Wie viel Leid habe ich auf mich genommen, weil ich eine Begegnung mit dem Auferstandenen hätte? Würde ich es machen, wenn alles nur ein Gedankengespinst wäre? Nee. Paulus holt da eine richtige Keule raus und wird ein bisschen polemisch. Eines Tages werden wir sterben. Aber die Frage ist doch, wie wir die Zeit bis dahin verbringen. Und wenn wir ein wirkliches Erlebnis mit dem Auferstandenen hatten, wenn wir ein wirkliches Erlebnis hatten mit dem, der uns Hoffnung auf die Zukunft schenken kann, dann ändert sich unser Leben. Dann ändert sich die Ausrichtung unseres Lebens und wir sind bereit, Dinge auf uns zu nehmen, die wir sonst vielleicht nicht auf uns nehmen könnten. Paulus beschreibt jetzt noch ab Vers 35, wie denn so eine Auferstehung der Toten wirklich stattfinden könnte. Und ich lese euch das mal vor, Vers 35 bis 38. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einen jeden Samen, seinen eigenen Leib. Was macht er hier? Er verweist, wenn es um unseren Körper geht, auf das, was wir jeden Herbst auch in der Natur sehen. Ein Korn fällt in den Boden, ein Samen fällt in den Boden und was nachher raus wächst, ist nicht wieder nur ein Korn oder eine Same, sondern da kommt vielleicht eine ganz andere Gestalt dabei raus. Er sagt, das eine muss sterben, muss in den Boden fallen. Aber da kommt was anderes, was wieder rauswächst. Und das bezieht er jetzt auf diese Auferstehung der Toten. Markus hat mir erzählt, dass er in Uganda bei seiner Verwandtschaft dort auf völliges Unverständnis gestoßen ist, warum in Deutschland Menschen sich verbrennen lassen. Also die sind noch der eindeutigen Überzeugung, unser Körper wird irgendwann da wieder aus dem Grab aufstehen und warum lassen wir als deutsche Christen uns da verbrennen? Dieser Vers hier, diese Texte hier, die geben uns ein bisschen einen Hinweis drauf, dass es nicht unser jetziger Körper sein wird, der da wieder aufsteht. Auf der anderen Seite gab es auch mal so eine ganze theologische Strömung, die gedacht hat, ja, wir sind alles Geistmenschen und wir haben gar keinen Körper mehr. Das widerspricht auch so der jüdischen Vorstellung und der Vorstellung der Bibel eigentlich. Ich glaube, dass wir einen Körper haben werden, aber er wird nicht mehr dieser Körper sein, hoffentlich. Wird es nicht dieser Ischias sein, der mir gerade so weh tut. Paulus erklärt es so ab Vers 39. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So ist es auch bei der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Das macht Hoffnung, oder? Und wenn ihr nicht diese Hoffnung habt, dann fragt mal Menschen wie Beate, fragt mal Menschen wie Rikers, Menschen wie mich, die eine Autoimmunerkrankung haben. Ich bin so froh, dass nicht mein Körper aufersteht, sondern dass ich da einen neuen kriege. Und ich bin so froh, dass wir da einen Körper haben, der keine Schmerzen mehr hat. Ich weiß nicht, was dir heute wehtut, ob es die Knie sind, der Rücken sind oder mit was du heute Probleme hast. Aber es gibt da Hoffnung für uns auf einen Körper im Himmel, der ein anderes Gewand hat, eine andere Herrlichkeit hat und den wir dann anziehen dürfen. Vers 53 bis 55. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was für ein schönes Bild, oder? Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Was für eine Hoffnung, oder? Ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen, dass manche Menschen, auch unter uns Christen, noch Angst vorm Tod haben. Aber das ist das Ziel, dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, wir freuen uns auf die Ewigkeit. Nicht, weil wir hier nicht noch einen Auftrag haben und nicht, weil wir in so einer, wir drängen hier all unsere Probleme auf die Seite, hoffentlich sterben wir bald und Jesus kommt bald und nimm mich bald zu dir. Das meine ich gar nicht. Wir haben hier einen Auftrag und ich möchte hier die Zeit auskosten bis ins Letzte. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich mit Jesus in Berührung kommen, solange ich hier noch auf der Erde bin. Aber vor der Zukunft habe ich keine Angst. Ich darf mich ausrichten auf das, was danach kommt. Der Tod hat keine Kraft mehr, wenn ich weiß, was danach kommt. Der Tod hat keine Kraft mehr und darf nicht meine Seele ängstlich machen, wenn ich weiß, da kommt eine Unsterblichkeit. Da ist Jesus da, der mir diesen Platz im Himmel, diese fast schon utopische Schönheit immer wieder vorschwärmt und sagt, ich darf da hinkommen. Ich darf diesen Moment haben, wo Dinge, die bisher noch sterblich und verweslich sind, unsterblich werden. Wo Gott wie so einen unsterblichen Mantel über mich legt und mir dieses Kleid der Unsterblichkeit anzieht. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir diese Hoffnung immer wieder neu bekommen. Dass wir diesen Blick auf die Zukunft, diesen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft immer wieder geschenkt bekommen. Und ich würde gerne am Ende dieser Predigtserie einfach mit uns beten, dass wir diese Gewissheit haben. Bei den Pietisten hat man es früher die Heilsgewissheit genannt. So ein schönes altes Wort. Eine Gewissheit zu wissen, ich bin erlöst. Eine Gewissheit zu wissen, da gibt's einen Platz im Himmel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst seit 30 Jahren mit deinem Herrn in Kontakt sein, mit ihm unterwegs sein und trotzdem kommen manchmal Zweifel in uns auf. Trotzdem gibt's vielleicht Situationen und Punkte, wo es Krisen in deinem Leben gibt, die dich an den Punkt bringen, dass du dir Angst und Sorgen machst über deine Zukunft. Und ich würde gern heute für die beten, die sich nicht sicher sind, die gerade nicht diese tiefe Gewissheit in sich tragen, die nicht wie der Paulus sagen können, Tod, wo ist dein Stachel? Du kannst mich, weil du kannst mir gar nichts. Das ist doch diese Besonderheit, die Gott uns schenken will, mit dieser tiefen Gewissheit einen sicheren Platz bei ihm zu haben in Zukunft. Dass da bei allem Schmerz und bei allem Leid, das wir vielleicht hier auf der Erde haben, einen Moment gibt, wo wir wissen, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht hier auf der Erde gut wird, bei ihm wird es auf jeden Fall gut. Diese Gewissheit, die würde ich mir wünschen, wenn wir die ausstrahlen. Unsere Welt braucht Menschen, die diese Hoffnung verbreiten, die diese Nachricht verbreiten, dass es mehr gibt als nur das Hier und Jetzt. Dass es mehr gibt als nur, ich baue mir ein Riesendenkmal, ich verdiene möglichst viel Geld, damit ich irgendwie Beachtung bekomme und mein Leben irgendwie einen Einfluss hat über meinen Tod hinaus. Ein berühmter Theologe hat mal gesagt, wenn du dir nicht über die Ewigkeit Gedanken machst, dann geht es dir vielleicht noch zu gut. Und an dem Satz ist schon was dran. Auch ich habe in den Krisensituationen meines Lebens über meine Ewigkeit mir Gedanken gemacht. Normalerweise sind wir oft viel zu beschäftigt, uns darüber Gedanken zu machen. Und ich wünsche dir keine Krise, aber ich wünsche dir, dass du vielleicht ohne Krise an den Punkt kommst, über deine Ewigkeit nachzudenken. Darüber nachzudenken, wie viel Sicherheit ist da in mir? Wie viel Angst ist da noch? Wie viel Unsicherheit? Wie weit habe ich diese Unsterblichkeit schon angezogen und weiß, dass Jesus kommen wird und mir dieses Kleid der Unsterblichkeit überziehen wird, wenn ich tot bin? Ich möchte mit dir beten. Ich möchte die Band auf die Bühne bitten. Und wenn du willst, dass wir zusammen beten, dass Gott uns neu diese Heilsgesicherheit gibt, dass neu diese Sicherheit, ich werde im Himmel einen Platz haben, dass wir die haben, dann würde ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst, dass wir am Ende dieser Predigt zusammen beten. Herr Jesus, es tut uns leid, wo wir unsere Sicherheit vielleicht in Dingen gesucht haben, die uns keine Sicherheit bieten können, weil es vergängliche Dinge dieser Welt sind. Und Jesus, wir wollen neu zu dir kommen, dem Einzigen, der uns Sicherheit über unseren Tod hinaus bieten kann. Der uns jetzt schon einen Platz im Himmel vorbereitet hat für uns. Und Jesus, wir wollen unser Leben neu in deine Hand legen. Und wir beten drum, dass du der Herr unseres Lebens bist, dass du unsere Prioritäten auch neu sortierst im Hier und Jetzt, sodass wir ausgerichtet sind auf eine Ewigkeit mit dir. Und Herr, da wo unser Herz mit Sorgen und mit Nöten dieser Welt so arg beschäftigt ist, da beten wir drum, dass du uns immer wieder neu frei machst davon. Dass wir es dir hinlegen dürfen und darum bitten dürfen, dass du uns beschenkst mit einer tiefen Gewissheit, dass unser Heil in dir ist. Jesus, da wo uns Glaubenszweifel kommen und wir vielleicht nicht dran glauben können, dass du gestorben und auferstanden bist, da wünsche ich mir, dass du uns neu diesen Glauben an dich schenken kannst. Dass wir eine Begegnung mit diesem auferstandenen Jesus haben, wo wir nachher wie Paulus sagen können, hey, wie könnte ich es nicht glauben? Ich habe es doch erlebt. Ich habe dich doch gesehen, ich habe dich doch berührt. Ich habe diese Erlebnisse mit dem auferstandenen Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du in jedem meiner Geschwister so eine Begegnung schenkst. Dass wir es wirklich glauben können, dass du, der auferstandene Jesus, direkt in unser Leben hineinwirken willst. Und Jesus, da wo Sorgen und Nöte uns belasten wollen, da legen wir sie dir ans Kreuz. Sagen, es tut uns leid, wo wir kleingläubig waren. Es tut uns leid, wo wir nicht an deine Vollmacht geglaubt haben. Wo wir nicht geglaubt haben, dass du alles im Griff hast. Wir legen dir die Dinge vor dein Kreuz und wir bitten dich, dass du uns Glauben schenkst. Dass du unseren Glauben, der vielleicht so klein ist, dass du ihn erweckst. Dass du mit deiner Auferstehungskraft reinbläschst. Dass du Glauben wieder wachsen lässt in uns, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir es dir hinlegen dürfen. Und dich bitten dürfen, Herr, schenk du uns Glauben, schenk du uns Sicherheit, schenk du uns diese Heilsgewissheit von dir. Amen.